SharePoint-Podcast, Ausgabe 374 vom 7.8.2017. Die Sommerinterviews. Heute zu Gast Mr. OneDrive Hans Brender. SharePoint-Podcast. Das auditive Update für den engagierten SharePoint-Anwender. Themen, Trends, Tipps, Tricks, Talk. Am Mikrofon Michael Greth. Den lieben, guten, alten Mr. OneDrive. Hallo, Hans Brender.
Guten Morgen.
Guten Morgen, lieber Hans. Wie geht es dir?
Ach, mir geht's gut. Es rappelt. Ich habe ja viel gemacht in letzter Zeit und musste auch sehr viel tun, weil es hat ja enorme Entwicklungen bei OneDrive gegeben. Und wie Adis Jugo, der MVP, mir in Zagreb gesagt hat, wie lange willst du das nur machen? Da sage ich, wenn OneDrive mal richtig funktioniert, wie ich mir das vorstelle, dann kann ich in Rente gehen, aber...
Das wird, also OneDrive wird funktionieren, kurz nachdem der Berliner Flughafen eröffnet wird, ne? Das war, glaube ich, so die Vorgabe, oder?
Naja, es kommt jetzt drauf an. Eigentlich würde ich viel lieber, und ich glaube, das werde ich in Zukunft auch tun, viel mehr über Kollaboration reden, weil OneDrive ist ja nur Mittel zum Zweck. Das Problem ist, dass es über die Jahre so lange gedauert hat, weil da ein kleines Team dran war, dass das bestimmte Sachen gemacht hat und die immer wieder auch zurückgeworfen sind durch politische Geschichten. Windows 10 wurde früher veröffentlicht etc. Es war noch nichts fertig. Sie mussten es erstmal testen. Es ist jetzt 500 Mal draußen, 500 Millionen Mal draußen. Allein auf Windows 10. Und wenn es nur mit OneDrive Personal ist, bedeutet, ja, wir haben jetzt einen stabilen Client. Jetzt müssen wir gucken, dass der Rest auch noch nachher funktioniert, damit wir über Kollaboration reden können.
Genau, und dann lass uns...
fehlen noch ein paar Kleinigkeiten.
Ja, genau, und deshalb würde ich dich gerne mal, wäre meine erste Frage, gib uns doch mal einen, damit wir mal alle so auf den gleichen Stand kommen, einen Überblick über, was ist denn jetzt eigentlich OneDrive technische Plattform, wie ist denn der aktuelle Stand der technischen Plattform? Wir wissen ja, das hat mal so eine lange Groove-Historie, dann gibt es diese beliebte Verwechslung zwischen OneDrive auf live.com und OneDrive for Business. Dann gab es die ganzen Sync-Geschichten, dann gibt es was auf Office 10, dann gibt es den Next Generation Sync Client und es gibt jetzt Files on Demand. Es sind ja 1000 Sachen rausgekommen. Wie ist denn der aktuelle Stand für OneDrive, für das ganze OneDrive-Ökosystem?
Also, wir sind weiterhin mit Groove unterwegs, mit der Groove-X, hat nichts mit der Musik zu tun. Der Hintergrund ist einfach der, wenn du noch irgendwo ein On-Premise SharePoint oder sowas hast, dann brauchst du weiterhin die Groove-X. Nachteil der Groove-X, keine gescheite Fehlermeldung, sehr viele Limitationen, nicht weiterentwickelt worden. Alles oder nichts kann synchronisiert werden, aber das ist der einzige Weg derzeit hier mit On-Premise-Maschinen noch zu fungieren.
Musst du dafür einen eigenen Client installieren?
Ja, das ist der richtige Groove-Exe, den gibt es auch zum Download, der kommt auch mit, war früher sogar in der Zwischenzeit mal im Office-Paket drin, haben sie jetzt rausgenommen und ersetzt durch den Next Generation Sync Client, aber man kann ihn installieren, es gibt ihn aber nur immer in einer Sprache, also solche Möglichkeiten, ja, wir teilen uns einen PC, du Englisch, ich Französisch, dann muss man sich vorher überlegen, die englische oder die französische Fassung, denn wenn du dann mal eine Fehlermeldung kriegst, kriegst du sie nur in einer Sprache. Und genau das hat man bei der Entwicklung des Next Generation Sync Client komplett vergessen, nicht vergessen, sondern umgebaut. 123 Sprachen stehen zur Verfügung. Es gibt einen Client, der 26 MB groß ist mittlerweile und der eigentlich alles kann, aber nur mit der Cloud.
Okay. Fertig. Also ich muss dann mal alles auf Office 365 und OneDrive for Business in der Cloud haben, auch für OneDrive.
Richtig, nicht unbedingt. Also ja? Es gibt ja zwei, wo das Marketing von Microsoft spricht ja immer nur von OneDrive. Und auch die Mitarbeiter, egal in welchem Teil, sprechen nur von OneDrive. Ich glaube, da hat eigentlich das Marketing gewonnen und sie haben keine Kontrolle mehr. Ich finde es eigentlich ein bisschen falsch, weil wir müssen unterscheiden zwischen OneDrive Personal und OneDrive for Business. Das würde es viel einfacher machen, weil technisch sind es zwei verschiedene Geschichten. Das OneDrive Personal liegt immer irgendwo im amerikanischen Bereich. Also es liegt schon in Deutschland, in Europa, aber es liegt nicht in der deutschen Cloud. Während OneDrive for Business dort liegen kann, wo dein Tenant, dein Mieter von Office 365 liegt. In verschiedenen Ausprägungen, mit verschiedenen Möglichkeiten. Bei OneDrive for Business sprechen wir erstmal von der ehemaligen MySite, ohne die MySite. MySight selber. Das heißt, eine riesige Dokumentenbibliothek für die Technischen unter uns. Das ist eine Site-Collection, die eigentlich alles kann. Aber man hat dieses My, die eigenen Informationen, die on-premise immer noch existieren, hat man rausgenommen und hat gesagt, hier hast du mal einen Speicher, der im Normalfall 1 Terabyte besteht. Ich bezeichne das immer in meinem SharePoint-Häuschen. Ja, unten hast du die ganzen Mieter, das sind verschiedene Wohnungen. Man hat auch einen Administrator, der darf aber nur im Haus hinauf und herunter gehen. Und oben im Dach sind dann die einzelnen Benutzer. Jeder Benutzer hat so sein Wohnklo mit Schlafküche, Speicherbereich von 1 Terabyte. Während im unteren Bereich nachher die Mieter sind, auch da gibt es von mir so eine Wohngemeinschaft. Es gibt einen Hauptmieter, der hat den Hauptschlüssel. Das sind dann die Gruppen und die Teamsites, die wir letztendlich haben. Wir reden beim OneDrive aber dann für die ganze Geschichte, dass wir nicht bloß diesen 1 Terabyte, das kann man dann mit dem Next Generation Sync Client komplett synchronisieren, sondern wir reden auch noch von den anderen. Von der Grundlage will ich nochmal eins sagen. Man hat das Ding komplett neu entwickelt und es musste sehr viel gemacht werden. Wie gesagt, Sprache, Main Focus, ich kann endlich selektiv synchronisieren. Mhm. Es ist einer, der in dem User-Kontext läuft. Das heißt, früher lief der im System-Kontext, heute musst du angemeldet sein und mit dieser Anmeldung ja, läuft dann letztendlich mehrfach instanzierbar dieser Next Generation Sync Client. Der kann sowohl dein OneDrive Personal als auch OneDrive for Business. Und nicht nur das, er kann noch ein bisschen mehr machen, weil wenn man Office 365 in den größeren Ausgaben hat mit einer SharePoint-Bibliothek, dann hat man natürlich unter SharePoint unter Umständen mehrere Teamsites, mehrere Möglichkeiten, etwas zu synchronisieren, die Gruppen oder auch Teams. Ja, Microsoft Teams spielt da schon eine Rolle. Auch dort gibt es strukturierte Inhalte, die ich synchronisieren kann. Oder wenn wir beide zusammen in derselben Firma sind, du sharest mit mir eine Datei. Ja, die taucht bei mir unter Shared with Me an. Und wenn es ein Dokument ist, das in einem Ordner drin steht, selbst den kann ich synchronisieren. Mhm. Das heißt, ich habe also die große, große Basis. Eigentlich überall, wo eine Dokumentenbibliothek ist, kann ich das Ganze synchronisieren. Und das Tolle ist, nicht bloß von einem Tenant, ja, sondern auch von einem anderen Tenant. Wenn ich meine eigene Firma komplett habe, dann bedeutet es, auf meinen ganzen Rechnern ist diese Sache. Ich kann wirklich aufhören, an einem Gerät zu arbeiten, gehe dann am Abend vielleicht auf die Couch von Fernseher, um noch ein bisschen zu entspannen, habe aber nebenbei noch meinen Surface mit dabei und da sind die Daten natürlich auch da und ich kann an der Stelle weitermachen, wenn mir gerade was einfällt, was ich bearbeiten kann. Und das bloß, wie gesagt, auch noch über Tenant-Basis. Das ist das Schöne, denn wenn du irgendwo bei einer anderen Firma arbeitest, als Consultant oder so, dann bedeutet es, hey, ich kann hier auch diese Daten speichern. Das kann man zwar eingrenzen, und das ist genau der Punkt, warum OneDrive oder der Next Generation Sync Client noch nicht ganz fertig ist, weil man kann ihn eingrenzen, sagen, nur auf Domain-Joint-Geräten. Also in einer Firma, da hast du ein Gerät, da loggst du dich ein und es wird überprüft, was für eine Maschine du hast. Und man kann sagen, nur die Maschinen, die wir letztendlich im Zugriff haben, die also hier zur Domäne letztendlich im Bestand haben. Das ist eine Eingrenzung. Damit bin ich aber draußen und kann nicht mehr so schön arbeiten. Wenn ich aber arbeite, bedeutet es, wenn ich meine Credentials erhalten habe und von einem zweiten Tenant, dann kann ich letztendlich das auch hier komplett installieren. Und hier kommt der große Nachteil zustande. Sollte ich die Firma verlassen, besteht über diese Daten keine Kontrolle. Mhm. Nun haben wir die Möglichkeit, bei allen Dokumentenbibliotheken, ja, zu sagen, ich hätte das ganze IRM geschützt, Information Rights Management. Das heißt, ich kann als Administrator sagen, hey, wir schieben einfach über die Dokumentenbibliothek etwas drüber und sagen, okay, alles, was du als Benutzer reinschiebst, bekommt einen Schlüssel bzw. wird verschlüsselt. Ein Office-Dokument kann erst geöffnet werden, wenn in diesen Regeln festgelegt ist, wer darauf zugreifen kann. Zum Beispiel alle Mitarbeiter der Firma. Soweit, so gut. Das heißt, ich kann die zwar, und da ist jetzt genau der Knackpunkt dabei, das kann ich noch nicht synchronisieren. Mhm. Und das fehlt mir noch als wichtige Sicherheit. Bedeutet, wenn es denn mal funktionieren sollte und ich gehe von der Firma weg, ich habe synchronisiert auf einem beliebigen Gerät, ja, und ich verlasse die Firma, werde aus dem Active Directory ausgesperrt, das ist dann Azure Active Directory, und Im Prinzip bedeutet das nämlich, jedes Mal guckt er einmal nach, ob ich dieses Dokument überhaupt öffnen darf. In dem Moment, wo ich nicht mehr im Azure Active Directory Zugriff erhalte, weil ich nicht mehr drin bin, kann ich auch das Dokument nicht mehr öffnen. Und damit ist für mich dieser Sicherheitskontext letztendlich erfüllt. Das fehlt noch. Das ist genau der Punkt. Ich habe Microsoft gefragt, dann hat man mir gesagt, ja, eigentlich war es auf einer Zeitlinie, aber es ist noch nicht so weit. Wir brauchen noch ein bisschen.
Okay, dann habe ich noch mal eine Frage jetzt dazu. Also wenn ich, also OneDrive speichere ich ja prinzipiell meine eigenen Dokumente ab. Und du hast ja schon gerade gesagt, wenn der Mitarbeiter die Firma verlässt, was passiert denn eigentlich dann? Wer hat denn noch Zugriff auf dieses OneDrive for Business? Hat der Administrator darauf einen Zugriff?
Der Administrator kann vieles machen und er kann sich auch den Zugriff dazu erlangen. Man muss sich das auch ganz groß in ein Enterprise-Firmen vorstellen. Was passiert, wenn ein Mitarbeiter geht? Was passiert mit den Daten? Ja, du entziehst ihm die Lizenz und die hat dann natürlich nur eine gewisse Zeit. Das war am Anfang sehr, sehr knapp, kann heute bis auf 10 Jahre ausgedehnt werden. Zugriff dazu. Mhm. Bedeutet eigentlich, ich muss irgendetwas tun. Das ist im kleinen Umfeld noch handelbar. Ja, aber wenn du mal 600, 700 MB Daten da wirklich drin hast, ja, und hast ein paar Leute mehr, wir müssen immer mal enterprise-mäßig denken. Eine Company mit 10.000 Leute, da kommen und gehen so viele Leute im Monat, dass man das nicht mehr hier manuell machen kann. Da brauchst du schon Tools, um nachher zu sagen, okay, diese Daten, die hier drin sind, sind so wichtig für den Nachfolger. Wenn man es richtig gemacht hat, ist eine ganz andere Frage, ob das dann richtig ist, aber die sollen dem Nachfolger übergeben werden, dann muss ich sie irgendwo transferieren. Von einem OneDrive for Business alter Mitarbeiter zu einem OneDrive for Business neuer Mitarbeiter. Ob das immer so gut ist, das ist immer dann die große Frage, weil 700 Megabyte an Daten ist eine ganze Menge, um nur eine Zahl zu nennen. Das könnte ja auch mehr sein. Weil für mich ist so OneDrive for Business eigentlich meine Business-Daten fürs Unternehmen, meine. Also ich habe eine Idee. Wir machen nochmal die Firma, wir beide sind in derselben Firma. Ich habe eine Idee und schmeiße sie erstmal in OneDrive for Business rein. Ich arbeite in diesem Word-Dokument oder an dieser PowerPoint, finde sie hervorragend, dann sage ich zu dir, hey Michael, guck doch mal und lade dich dazu ein. Da hat sich auch jetzt ganz am Schluss was verändert, muss mich nachher nochmal drauf ansprechen. Ich lade dich dazu ein und wir arbeiten jetzt zu zweit an diesem Teil. Das heißt, wir können, die Daten liegen immer noch in meinem OneDrive, aber du hast Zugriff in der Bearbeitung. Wir können das zusammen machen. Wir können sogar zusammen gleichzeitig zusammenarbeiten. Irgendwann wird es ein bisschen mehr, vielleicht weil es ein ganzer Ordner ist mit mehreren Dateien drin. Wir brauchen noch jemanden. Ja? Und dann ist immer die Frage, laden wir den auch noch auf diese Weise ein? Immer unter dem Hinsicht, es ist ja nicht unbedingt sehr gut. Das haben die Leute früher gemacht, als der Speicherplatz der Teams und Gruppen noch auf 10 Gig letztendlich begrenzt war. Aber heute haben wir da auch 1 Terabyte drin. Das heißt also, es ist genügend Platz. Und das bedeutet, irgendwann sage ich, ich mache das nicht drüber. Warum? Sollte ich gehen, dann haben wir ein Problem. Dann müssen nämlich diese Daten transferiert werden. Also sage ich, okay, ich lege eine neue Gruppe an in SharePoint. Das geht heute, darf eigentlich jeder. Ja, kann man auch eingrenzen, aber ich finde es gut, dass es eigentlich jeder darf. Und kann dann sagen, okay, jetzt bin ich dabei, habe eine neue Gruppe, nennen wir die einfach mal Ideenmanagement. Und dann sage ich, okay, ich nehme einfach den Michael gleich mit dazu. Ja, der ist mein zweiter Mann. Du wirst also auch noch Owner. Und dann laden wir noch andere Leute dazu ein, die eigentlich wichtig sind. Und jetzt kommt es, es gibt eine Funktion, die heißt Move. Das heißt, du kannst diesen Ordner, den ich und den du zusammen bearbeitet haben, aus deinem OneDrive for Business komplett übernehmen und sagen, ich bewege den in diese neue Gruppe. Kleiner Ausblick, Microsoft arbeitet daran, ohne Zeitlinie, das nicht bloß mit dem letzten Stand der Dinge zu tun. Denn ein Dokument, das wir heute mit OneDrive for Business aussynchronisieren, ist nur der letzte Stand. Es ist das letzte File. Ich habe keine Historie, die habe ich nur im Browser. Aber wenn wir dieses Move machen, ja, also nicht jetzt im Browser, sondern wirklich im Windows Explorer, weil da haben wir nur den letzten Stand, sondern wir gehen in den Browser und sagen jetzt, ich bewege diesen Ordner in unser Ideenmanagement, in diese neue Gruppe. Dann wird es in Zukunft möglich sein, das mitsamt der Metadaten und der kompletten Historie zu tun.
Ist das auch dann, wenn OneDrive ist ja auch dafür gedacht, mit mal eine Datei für Externe freizugeben, wenn das erlaubt ist, laufen dann diese Freigaben auch mit, wenn du das movest, oder verschwinden die dann im Leeren?
Nein.
nicht mit.
Wir müssen genau da dann etwas tun, weil jetzt sind wir ja auch dann in einem Team und da wir bewegen ja die Daten, die können nicht automatisch mitgenommen werden. Aber das ist nicht das Thema. Das hat man sehr schnell im Griff, weil in OneDrive und viele haben natürlich da sehr viele Freigaben und so weiter erzeugt. Auch da hat sich ja unheimlich viel getan in letzter Zeit. Für mich war das, die Administratoren haben immer gesagt, auch auf Microsoft-Veranstaltungen, wir brauchen eine Liste, ein Excel-Sheet, was auch immer. Wir müssen unsere Freigaben unserer Benutzer letztendlich verwalten. Und dann habe ich immer gesagt, es kann nicht sein. Bei der letzten mit Chris McNulty, ehemaliger MVP in Frankfurt. Ich habe dann irgendwann gesagt, Leute, denkt doch mal Enterprise, denkt doch mal über 10.000 Leute nach. Jeder hat 3 Freigaben. Der eine mehr, der andere weniger. Nehmen wir mal nur 3 Freigaben. Das sind 30.000 Freigaben. Wer soll dann diese Liste sich angucken? Mhm. Und da hat Microsoft eigentlich jetzt prima reagiert, indem sie sagt, okay, kannst du einstellen, aber indem sie sagt, wann läuft denn der Link ab? Ich share eine Datei mit irgendjemandem externen, ja, und die läuft in 4 Wochen ab oder in 2 Monaten oder in 3 Monaten, was auch immer der Administrator als Zeit vorgegeben hat als Maximum. Ja, ich kann es kürzer machen, aber ich kann es nicht länger machen.
Ah, okay.
Und damit schließt sich der Link automatisch und damit brauche ich mich überhaupt keine Gedanken machen. Ich habe hier 10.000 Leute, jeder 3 Freigaben. Spielt überhaupt keine Rolle, weil die Links werden irgendwann automatisch geschlossen, ja. Und wer dann sagt, er braucht einen dauerhaften, dann kann man das schon nochmal mit Anmeldung etc., mit Authentifizierung und so weiter machen. Aber selbst anonyme Links hat man dann endlich im Griff.
Und gilt das dann für im Prinzip, also im Prinzip gibt der Administrator vor, bei uns könnt ihr Links extern, also Dateien extern scheren, aber die Laufzeit jedes dieser Links ist begrenzt auf 4 Wochen. Punkt. Du kannst weniger Richtig. Machen, aber nicht mehr.
Richtig.
Gilt das aber jetzt
das
nur?
Problem ist, das geht nur für den gesamten Tenant. Also da muss Microsoft auch noch ein bisschen nacharbeiten, meiner Ansicht nach, weil das ist ein bisschen viel. Es mag sein, man müsste da auch noch ein bisschen trennen, dass man das sagt, okay, es gibt eine generelle Headline, die dann sagt 60 und dann kannst du sagen, okay, als Administrator beziehungsweise als Benutzer, als Owner unserer Gruppe oder von Teamsites, der Administrator selbst, ja, der kann dann nochmal sagen, in dieser Teamsite werden Freigaben anders gehandelt, die dann vielleicht niedriger sind oder eine Genehmigung des Administrators brauchen oder wie sie es auch immer machen wollen. Weil man muss auch hier vorstellen, ich muss mir dann schon, es ist eine Diskussion erstmal wert, sich einig zu sein, was ist denn für uns das niedrige Kriterium? Je mehr Mitarbeiter, desto kürzer. Und wenn man so eine Organisation wie Microsoft oder sowas anguckt, die ja über 100.000 Leute hat, das will schon irgendwo gesetzt sein. Und ja, da muss man schon diskutieren. Macht man sowas nicht? Und wenn man es macht, wie viele Tage ist denn das Richtige? Also es ist nicht ganz so einfach, das generell zu sagen, weil da mag es Anwendungsgebiete geben, die mir das erlauben, es muss ein bisschen länger sein. Oder ja, aber da haben sie bisher nur einen Knopf, so und so viele Tage, Maximum, du kannst drunter bleiben, aber das ist dann also irgendwo zu stellen. Und es muss auch auf Tenant-Ebene
gehen. Und das gilt dann praktisch für alle Dateien, die du extern freigibst, egal ob sie jetzt auf OneDrive liegen oder ob sie in der SharePoint-Bibliothek liegen.
Das gilt dann für nicht authentifizierte Benutzer, wo letztendlich drin steht, du kannst es überall eintragen nachher, ja. Aber bei der Authentifizierten spielt es ja keine Rolle, weil da hat er sich authentifiziert. Es geht merklich um Externe, die nicht authentifizieren. Und da kannst du es dann letztendlich vorgeben, da gilt diese Maßgabe, wenn sie letztendlich richtig eingetragen ist in SharePoint, egal wo die Daten letztendlich liegen, es geht um die Links mit extern.
Können wir nochmal kurz auf den Next Generation Sync Client zurückkommen, damit wir da vielleicht nochmal eine kurze Zusammenfassung machen. Also für welches Betriebssystem gilt das denn? Für Varianten und für welche Version gibt es denn? Da gibt es jetzt nur einen oder gibt es für die unterschiedlichen, was muss ich denn installieren, um das jetzt praktisch bei mir zu laufen zu haben?
Also grundsätzlich muss man sagen, wer sich heute ein Gerät kauft und Windows 10 darauf installiert hat, ja, der enthält den Next Generation Sync Client. In welcher Ausgabe auch immer, komme ich gleich drauf zu sprechen. Alle anderen Betriebssysteme müssen ihn downloaden. Das geht los mit Windows Vista Service Pack, ich glaube 2. Mhm. Interessiert keinen mehr. Also ich habe jetzt ganz wenige, die nur noch irgendwo darauf irgendwo was arbeiten. Geht dann drüber hinweg. Also XP außen vor können wir vergessen. Das ist auch gut so. Aber Vista ist dann auch noch mit dabei, komischerweise. Geht dann weiter über Windows 7, Windows 8.0. 8.1 ist eine Ausnahme, komme ich gleich drauf zu sprechen. Windows 10, klar, haben wir gesagt, auch auf Serverebene und obwohl zum Beispiel noch nicht drin steht, ich habe die amerikanischen Kollegen bei Microsoft schon darauf hingewiesen, warum ist Windows Server 2016, ja, warum ist der noch nicht, na, ist noch nicht, kann man installieren, ja, sie sind noch nicht, wir haben es noch nicht aktualisiert, also alles, was an Servern drauf ist, lässt sich letztendlich machen. Windows 8.1, einige Ausnahme, und da gibt es jetzt das zweite neue Feature auch. Windows 8.1 ist nämlich eine Änderung gewesen, da gab es ja sowas wie Smart Files, das waren die Platzhalter-Files, ich konnte ein bisschen was in der Cloud haben. Das wurde in den Explorer eingebaut von Windows 8.1 und deshalb war der Next Generation Sync Client am Anfang gar nicht und erst später, als sie dann die Funktion hatten, dabei. Dort hast du nämlich, und das haben sie relativ einfach gelöst, der guckt also nach, welches Betriebssystem, und wenn du Windows 8.1 hast, dann kannst du nur die professionelle Variante, also OneDrive for Business und alles andere zu den SharePoint Team Sites, aber kein OneDrive Personal synchronisieren. Ja, denn da gibt es den sogenannten, und das ist das Tolle, noch eine SkyDrive-Exe. Die synchronisiert bei Windows 8.1. Und genau diese Funktionalität kommt im Herbst mit dem sogenannten Windows Fall Creators Update oder Redstone 3, wie du es auch immer haben willst. Ich finde schon mal schön, dass diese Firma, die letztendlich das Marketing da nachher berät und sowas mit einem Namen versieht. Fall bedeutet ja so viel wie Autumn, ja, was so viel heißt wie Herbst. Das passt. Nur, es passt nur in der westlichen Hemisphäre. Ja, die Leute in Australien, Singapur etc., die lachen sich alle ein Hütchen, weil für die ist da genau Frühling. Ja, also man sollte schon mal überlegen, was man für Namen macht und nicht bloß amerikanisch denken. Schlechte Karten. Aber deshalb, ja. Mit diesem Update wird es kommen.
Hauptsache, es wird kein Fail-Update, sondern Fall-Update, das muss ja machen.
Ganz genau. Ja. Was kommt da? Die Windows Insider, die können das jetzt schon aktivieren.
Genau, aber sag's nochmal genau. Also bei diesem Update kommt jetzt sozusagen diese Platzhalter-Geschichte, ne? Die heißt aber anders.
Ja, die heißt OneDrive Files on Demand.
Genau. Und damit siehst du alle Files, die du auf deinem OneDrive hast, ohne dass sie runtergeladen werden.
Richtig, ja. Da gibt es dann so Symbole, es gibt eine extra Spalte, wenn du das aktiviert hast. Diese Spalte ist zum Beispiel wirklich ein Cloud-Symbol und das ist so die Standardeinstellung, alles in der Cloud. Ja, du siehst das Icon, also das ein Word ist, und du siehst auch die Bezeichnung und du siehst ein Bildchen, wenn es eine Bilddatei ist, und das Ganze, das ist so verrückt gemacht, ja, die auf der Festplatte 0 Bytes verschlingt. Wie sie das gelöst haben, weiß ich nicht.
Die schreiben einfach 0 Bytes hin, was?
Die schreiben einfach 0 Bytes hin. Ja, also es muss schon irgendwo sehr interessant gemacht worden sein, in bestimmten Cache-Zyklen. Aber jetzt kommt das nächste Problem darauf zu. Wer jemals in Microsoft in Redmond war, der weiß, dass das eine Kleinstadt mit 60.000 oder 65.000 Einwohnern ist. Sprich, so viele Leute arbeiten auf dem Campus. Und dass die Abteilung, die OneDrive programmiert, in einem ganz anderen Gebäude hockt, wo Windows letztendlich gemacht wird. Ja? Das heißt, sie mussten hier jetzt wirklich eine Schnittstelle definieren. Die mussten genau sagen, was sie wollen. Und dann hat man das in Windows 10 schon mal jetzt eingebaut. Damit ergeben sich so von der Problematik zwei Sachen. Nämlich, wenn jetzt ein Fehler auftaucht, müssen wir gucken, ja, kommt es daher, also sprich, ist es eine Windows-Angelegenheit, wo der Fehler herkommt, oder ist es ein OneDrive Next Generation Sync Client? Das ist schon mal die Stufe, die nächste Stufe, die angehoben wird, was kein Problem darstellt. Das Problem ist einfach, es kommt nur für Windows 10. Und das ist das Interessante. Du weißt es, du machst schon so lange mit Microsoft und mit anderen Betriebssystemen, ja, kommen wir gleich dazu zu Apple, dass man einfach sagt, Microsoft hat noch nie in all den Jahren für alte Betriebssysteme irgendetwas getan. Das Zeug muss in den Explorer integriert werden. Das heißt, es muss programmatisch von Windows verarbeitet werden und nicht von diesem zusätzlichen Next Generation Sync Client. Der kann nicht ins Betriebssystem eingreifen. Das heißt, die Jungs mussten das machen und haben natürlich das nur für Windows 10 mit der Aussage, hey, wenn du das haben willst, musst du auf Windows 10 migrieren. Ja, es wird kein Windows 7. Die Leute fragen immer, wann kommt es für Windows 7, wann und so, oder Windows 8.1. Muss ich immer sagen, ist nicht. Ja, da wird nichts kommen. die müssen dann also irgendwo beim Alten bleiben. Mhm. Ja, also da geht nichts. Genauso sieht es aus, weil wir immer von mehreren Devices sprechen, zu Apple. In Apple wird es ebenfalls nicht kommen. Warum? Microsoft hat auf den File Finder keinen Einfluss. Da bräuchten sie Programmierer von Apple. Und warum sollten die Funktionalität machen? Die haben ja ihre eigene Cloud, die iCloud. Ja, also ich glaube in allerwenigsten Fall, dass die Leute hier zu einem gemeinsamen Ziel kommen. Mhm. Denn es ist schon so, dass man heute zwei Möglichkeiten hat, etwas zu installieren. Du kannst es nachher ganz normal über die iCloud oder beziehungsweise über Apple letztendlich über den Store dort holen, ja, den Next Generation Scene Client. Oder, und da hat Microsoft, weil es immer unheimlich lange dauert, bis die Prozesse durch sind, ja, du kannst es natürlich auch separat, sie haben eine Möglichkeit geschaffen, dass du es auch für Firmen, die jetzt sehr viele Apple-Geräte haben, separat runterladen können und nicht anders da. Der Next Generation Sync Client ist nämlich Enterprise-ready. Der kann auch in ganzen Unternehmen ausgerollt werden. Kein Mensch mehr muss ihn machen. Ob du jetzt eine alte Version hast oder eine neue Version, spielt keine Rolle. Mhm. Du weißt, dass es, wir werden ja zurzeit mit Updates und so weiter immer, wir haben ja vorhin gerade darüber geredet am Anfang, bevor wir aufgezeichnet haben. Bei mir kam schon wieder hier bei Skype die Message, es gibt eine neue Version. Und das sind immer so Sachen, das kommt auch nicht gleich am Anfang, das dauert immer ein paar Sekunden und meistens hat man so lange eigentlich nicht die Zeit, man sollte eigentlich ein bisschen früher starten. Aber das ist mit vielen Sachen, überall kommen Updates mit allen Möglichkeiten. Updates kann man über Windows Update holen oder für Firmen über den VSUS-Server. So weit, so gut. Ja. Microsoft hat aber auch schon für die Office-Pakete zwei Möglichkeiten geändert, indem sie gesagt haben, es gibt nicht bloß ein MSI-Paket, das hatten wir früher, ja, zur Installation und zum Ausrollen, sondern es gibt auch ein sogenanntes Click-to-Run. Ja, wer jemals ein Office 365-Paket hat, stimmt, der weiß, da klickst du drauf und eigentlich kannst du nach 5 Minuten mit irgendwas arbeiten, bis auf Outlook. Also fängst du einfach mal an, mit Word irgendwo was zu tun oder Excel, weil dann wird es bevorzugt gestreamt und steht dann zur Verfügung, bevor der Rest des ganzen Office-Paketes dann irgendwo runtergeladen wurde. Der hat auch seinen eigenen Update-Zyklus, wie auch immer das eingestellt ist. Ja, man kann sowas auch ausrollen, aber es nennt sich einfach Click-to-Run. Und dann gibt es den Next Generation Sync Client. Und der hat seinen eigenen. Der guckt einmal am Tag nach und sagt, hey, gibt's was Neues? Man muss sich das so vorstellen, wenn Microsoft heute etwas, wir hatten ja gerade jetzt den Independence Day in Amerika, mhm, den Unabhängigkeitstag, und jeder kennt vielleicht auch den Film. Ja, da hatten wir die Raumschiffe und man hat diesen Raumschiffen, um diese zu begegnen, einfach ein Virus eingespeist. So viel zur Filmstory.
Ups.
Genauso muss man sich das mit sämtlichen Tenants vorstellen. Microsoft macht Änderungen an allen Tenants. Ja, die werden erstmal natürlich bei sich selber getestet und erreichen dann eine richtige Stärke. Und wenn sie ausgerollt werden über verschiedene Level, dann wird das eigentlich nur an einer einzigen Stelle eingeimpft und sämtliche Tenants erreichen das innerhalb mehrerer Tage, manchmal Wochen. Das heißt, man kann auch dann da beim Tenant einstellen, bist du auf First Release oder bist du auf Normal Release. Also du kannst eine gewisse Sache beeinstellen, aber es wird überall ausgerollt. Mhm. Wenn also Microsoft irgendeine neue Funktionalität reinbringt auf der Serverseite in der Cloud, ja, die eine Änderung am Client benötigt, ja, dann schreiben die eine neue Client-Version und die wird genauso dann zur Verfügung gestellt. Die können Administratoren auch im Enterprise nur eine gewisse Zeit verlagern nach hinten raus. Man kann das also machen, aber man kann sie nicht ablehnen. Aber ansonsten müssen Administratoren nichts tun. Das Ding guckt selbstständig, holt sich die 26 MB große Datei, datet sich selber wieder ab, ist auf dem neuesten Stand. Und man merkt das auch, je nachdem, was für ein Gerät man nutzt und welches Betriebssystem, dass es auf unterschiedlichen Leveln passiert. Also man muss nichts selber machen. Und wenn es mal ein bisschen länger dauert beim Start, dann ist genau das passiert. Rechte Mausklick, Eigenschaften, unten in diese blaue Wolke rein. Und man sieht in den Eigenschaften, wenn man weiß, welche Version das ist, ja, dass man wieder eine neue Version bekommen hat. Mhm. Das ist eigentlich das Schöne an der ganzen Geschichte.
Du schreibst also dem ganzen Thema ein dickes Blog, wo man auch vieles von dem, was du hier gerade beschrieben hast, einfach nochmal nachlesen kannst, und vor allen Dingen aktualisierst du es ja auch regelmäßig, welche Versionen gerade aktuell sind und welche Kombinationen es da gibt und wo die Probleme drin sind. Dein Blog heißt?
Hansbrender.com.
Auch einfach, hattest du nicht immer, ach so, klar, ja. .wordpress.com,
weil
du hast
jetzt. Ich war auf WordPress, aber ich habe dann irgendwann gesagt, es muss für die Leute noch einfacher sein zu suchen, hansbrender.com.
Okay.
Und dann erreichst du den Blog. Dort muss man nachher nach alle Versionen, oben rechts ist so ein Suchfenster, wie in allen diesen Blogs, und dann kriegt man das, weil es nicht unbedingt an der höchsten Stelle steht. Es wird zwar am meisten gefragt, und wenn eine neue Version ist, verweise ich immer drauf. Das ist im Blog irgendwo so der Nachteil, dass es keine Stelle gibt. Es gibt von Microsoft natürlich ebenfalls ein sogenanntes Changelog. Ja. Nur, also die deutsche Version hinkt der amerikanischen ein paar Tage hinterher, da ich auch das Ganze in Englisch schreibe. Die englische Version ist ein bisschen schneller, aber manchmal gibt es eine neue Version. Ich habe einen sehr guten Draht mittlerweile zur Produktgruppe von OneDrive, dass ich den Leuten sage, ey, könnt ihr die mal anstupsen, der Changelog nachher neu zu schreiben? Ups, das haben wir wieder vergessen. Also da sind noch Prozesse. Dann kommt auch die deutsche Version, weil die dann nur das Ganze übersetzt bekommt. Aber das hängt ein bisschen hinten dran, sodass ich da ein bisschen schneller bin. Und leider ist auch dieses Changelog, es wird langsam ein bisschen besser. Sie schreiben mittlerweile, haben sie es ein bisschen überarbeitet, um auch reinzuschreiben, warum, weshalb, weswegen. Ja. Und man muss dann immer überlegen, dass es eigentlich Versionen gibt, die der Normalverbraucher noch gar nicht bekommt. Ja, es auch nichts nützt. Ich habe selbst auf einem Windows 8.1 Gerät, wo wir ja gehört haben, da ist Besonderheiten, schon eine ganz neue Version. Das funktioniert, die sind nach oben hin nachher, aber man muss sie nicht selber abstellen, er hat sich selber angestellt. Und ich beobachte das eigentlich und lasse das einfach laufen auf den verschiedenen Geräten, zwischen Windows 7, zwischen Windows 10, zwischen Windows 10 Insider. Es gibt unterschiedliche und du hast dann unterschiedliche Möglichkeiten und siehst, was sich damit tut. Ja. Jetzt nicht jede Funktionalität, weil die wird nicht immer komplett beschrieben.
Jetzt haben wir ja die ganze Zeit über die technischen Voraussetzungen gesprochen. Wir merken, ich denke mir, du wirst das auch merken, wenn wir heute über Office 365 und so weiter sprechen, tritt die Technik eigentlich immer weiter in den Hintergrund. Die meisten Fragen, die gestellt werden, ist zum Beispiel, ja, wann nutze ich denn was? Wann nutze ich Groups? Wann nutze ich Teams? Wann nutze ich Yammer? Wann nutze ich OneDrive? Du hast es vorhin auch schon angekündigt, beziehungsweise schon gesagt, OneDrive geht immer mehr in Richtung Kollaboration. Lass uns mal ein bisschen drüber sprechen. Wie löst man denn die Frage, wenn heute jemand kommt, ach, jetzt habe ich so ein OneDrive for Business, jetzt habe ich hier meine Teamsite, jetzt habe ich hier irgendwo mein Depository, wo ich archivierende Dokumente hinlegen muss. Wie arbeitet man denn in der Praxis am besten mit OneDrive? Wann nutzt man denn wann was?
Also zuerst mal müssen sich die Leute Gedanken machen und wo überhaupt das Ganze hin soll. Das heißt, bei so einer Migration, wenn ich heute irgendwo eine Company habe, die migriert werden soll, und das haben wir Züricher, MVP hat es in Haarlem, das war die letzte größere Konferenz in der Niederlande, in einer Session wunderschön gesagt, was möchte ich denn eigentlich? Ja, wo liegen bisher meine Daten? Wir reden von Firmen. In den Firmen sieht es ja auch so aus, dass Leute miteinander arbeiten. Das heißt, sie haben entweder einen File-Server oder sie haben hier über Folder Redirection die Sachen nicht unbedingt auf dem Laptop oder auf der Desktop-Maschine. Das wird einfach eingespiegelt. Der Vorteil ist für die Administratoren, geht was kaputt. Ja, dann holst du eine neue Maschine und dann wird die Folder Redirection wieder eingespielt und du hast wieder alle Daten. Wenn wir dann überlegen, wir sollen in die Cloud gehen, dann überlegen sich viele, will ich auch eine Folder Redirection von OneDrive for Business komplett in die Cloud gehen? Immer nochmal nachdenken. Für 10 Benutzer kann ich das manuell machen. Mhm. Für 20 Benutzer wird schon anfangen, schwierig zu werden. Kriegst du das zeitlich nicht richtig gebacken. Wenn du 100 oder 200 hast, dann brauchst du Tools, die das letztendlich machen. Hast du 1000, 2000 und noch mehr Mitarbeiter, dann musst du dir wirklich ein Konzept überlegen einer Migration. Die größte, die ich eigentlich mal irgendwo durchgeführt habe, als ich noch bei BitTitan war, das war eigentlich die Begleitung eines Kommunikationsunternehmens mit 35.000 Leute. Und da ging es auch um einige Terabyte, die Daten. Die hatten nur, es war ein Kommunikationsunternehmen, hervorragende Upload-Geschwindigkeiten, um das Zeug auch abzuladen. Bedeutet, so File-Server-Sachen können wir irgendwann wegfallen lassen, können natürlich dann auch in OneDrive for Business gehen, weil du hast irgendwo auf dem File-Server noch deine Daten, aber das sind deine Daten und jeder hat was anderes. Die können zum Beispiel zu OneDrive for Business. Immer wenn es dann losgeht, dass mehrere Leute miteinander arbeiten, wo auch dann Abgrenzungen gemacht werden, hat man dann die Möglichkeiten, und Microsoft bevorzugt da immer mehr die Gruppen, dass man Gruppen anlegen kann. Eine Gruppe ist nichts anderes, als dass du da zum Beispiel immer eine Dokumenten-Library hast. Du kannst noch wesentlich mehr machen. Wir beziehen uns jetzt heute mal nur auf die Dokumente, die da abgelegt werden. Ja, da gibt es ja Sites, die man auch noch aufbauen kann und so weiter. Und schönes, vieles Spielzeug sieht dann ein bisschen anders aus, sondern wir reden über die Dokumentenebene. Da muss ich auch noch mal ausholen. Vor Jahren, kannst du dich noch ganz gut erinnern, machte die SharePoint-Sendung auch schon ein bisschen länger. Ja, da hat man von SharePoint eigentlich alles geredet, bloß nicht die Files, die man irgendwo auf dem File-Server hat, die sollen bloß nicht in der Form, wie sie heute existieren und immer noch existieren, nach oben transportiert
werden. Genau, das war ja eins der Konzepte, nicht beliebig alles nachmigrieren, sondern überlegen, was man migriert.
So, und heute fängt man als erstes an, hoch mit dem Zeugs, ja, weil die Leute sind Gewohnheitstiere und wenn ich dann bestimmte Sachen synchronisiere und ich habe meine Buchhaltung etc. und habe alle Daten da, Buchhaltung würde ich nicht so synchronisieren, aber es gibt andere Sachen, wo man es genau sagen kann, hey, ich möchte diese Daten haben, ich kann die genauso in der Cloud haben, andere können darauf zugreifen, alle Dokumente, dann kann ich mir unterschiedliche Gruppen oder Teamsites letztendlich aufbauen.
Aber wenn ich jetzt, kurz mal Zwischenfrage mal, wenn du jetzt sagst, du migrierst so bestehende Filesysteme, die haben doch in der Regel, leiden die doch darunter, dass die relativ komplexe Ordnerstrukturen haben. Und das war ja immer eins, was man gesagt hat, nicht einfach die komplette Ordnerstruktur irgendwo in eine Bibliothek ziehen, sondern die auflösen und dann systematisch über Teamsites oder Projektsites ordnungsgemäß verteilen und das als neues sozusagen Ordnungskriterium zu nutzen. Wenn du jetzt sagst, alles hochladen, ist das denn heute einfach Frissvogel und stirb?
Man kann beides machen. Man sollte sogar beides machen. Es ist immer nur die Frage, ob du für 10.000 Leute und komplexe File-Server-Strukturen dir die Arbeit machst oder ob man den einfachen Weg geht. Man hat ein bisschen aufgehört. Früher waren 256 Zeilen Limit. Das heißt also hier im Browser musst du immer gucken, wie lang ist dein Tenant-Name plus Struktur plus wo steckt der nachher in welcher Gruppe. Also diese ganzen Namen, die da drin sind, plus Ordnerstruktur waren limitiert mit 256 Zeichen. Die sind jetzt erhöht worden auf 400. So ganz klang und heimlich. Ich habe da auch eine Mitteilung geschrieben. Die Idee, die dahinter steht, ist einfach, es dauert sehr lange und hindert den unheimlich den Prozess daran, diese File-Server abzulösen. Nochmal, hast du einen File-Server nachher für ein oder zwei oder 10 Mitarbeiter, ist das okay. Aber bei 10.000 haben wir riesige Strukturen. Da dauert dann ein Projekt, okay, wir dürfen vielleicht im übernächsten Jahr anfangen. Denn A, findest du nicht mehr viele Leute im Unternehmen, die die 10 Jahre alten Files überhaupt noch kennen. Und da ist die grundlegende Frage, gehe ich da nochmal drüber, überprüfe ich das Ganze, gehe ich komplett, mache einen Ausschuss, prüfe die ganzen Dokumente und entscheide, was muss rein, was muss raus. Ja, das ist genau die Schwierigkeit.
Darf ich nochmal nachfragen? Weil das interessiert mich, das finde ich jetzt interessant. Wo lädst du das denn hin, wenn du jetzt sagst, du lädst das alles hoch? Das mag ja gut sein, aber lädst du das jetzt alles in irgendeine Dokumentenbibliothek, in ein OneDrive oder wird das dann mit der Migration schon in verschiedene Kanäle geteilt, die du vorher festlegst?
Also, wir müssen auch da zurück. Der Zugriff in einem File-Server war früher geregelt mit Zugriffen. Das heißt, nicht jeder konnte auf das zugreifen. Wir müssen nochmal unterscheiden, ob das dann nachher Folder-Redirection-Geschichten sind oder ob du ganze Bibliotheken da abgelegt hast, wo auch wieder festgelegt werden konnte, wer zugreift. Es geht sogar den Zeitalter zurück. Am Anfang hast du nämlich gar nicht alles gesehen, da hast du draufgeklickt und hast keinen Zugriff gehabt. Da hat man noch was eingefüllt. Wie hieß das denn? Ah ja, Access-Based Enumeration. Du siehst nur noch, wo du auch Zugriff hast. Leider ist in dem Unternehmen in diesen File-Server-Strukturen eins gemacht worden, dass die Leute immer mehr Ausnahmen dazu geschaltet haben. Dies ist noch eine Ausnahme, dies ist noch eine Ausnahme, hier noch eine Ausnahme. Wenn die Ausnahmen nicht wären, dann wären sie viel glücklicher, weil dann wüssten die Administratoren auch noch, ja, wer hat wo Zugriff. Aber gehen wir mal davon aus, du hast Buchhaltungsdateien, dann hat da die Buchhaltung oder die Leute der Buchhaltung Zugriff. Und genau das würde ich auch trennen, ja, indem ich ganz einfach sage, ich nehme hier eine neue Gruppe für die Buchhaltung und dann sind es schon eingegrenzt. Also man macht nicht alles in einem Rutsch nach oben. Ja, alles in einem Rutsch nach oben macht man dann nachher nur für jeden User. Das sind aber normalerweise die Sachen, die du in den Dokumentenbibliotheken nachher drin hast, die lokal auf deinem Rechner drin sind oder in Firmen, die letztendlich da auch einen File-Server haben.
Das heißt,
das gehört in OneDrive for Business,
ja,
in diesen Terabyte-Speicher. Der Rest muss schon organisiert sein und nicht in eine riesige Bibliothek, ja, sondern das sollte schon so getrennt werden. Also die Leute, die auf die Daten der Finanzbuchhaltung im File-Server Zugriff haben, die Leute sollten dann auch eine Gruppe oder eine Teamsite und eine Dokumentenbibliothek da trennen. dort kann es dann auch installiert werden.
Okay, also praktisch eine Gruppe organisieren für Buchhaltung und dann deren Fallstruktur in diese Gruppe, in den dort hinterlegten SharePoint importieren. Ja. Okay.
Und natürlich gebe ich dir recht, wenn die natürlich über Jahre, es kommt immer darauf an, wie die organisiert sind. Die eine haben irgendwann mal eine Struktur eingeführt und wenn es nur Dokumente oder Rechnungen, Originalrechnungen oder wie auch immer, ja, man muss es immer sehen, wie viel und wie lang ist das Ganze. Wenn das wirklich tiefe Strukturen sind, ist einfach die Frage, baut man das Ding um? Ja? Und wenn man es dann umgebaut hat, schiebt man es dann rüber. Da kannst du Blob Storage nehmen und das Ganze rüberschieben, wie auch immer. Da gibt es verschiedene Ideen, wenn man keinen eigenen Storage mehr hat. Ziel ist es, diese Daten vorzuhalten, wobei man immer gucken muss, muss alles in die Cloud? Nein, muss nicht. Die Cloud und das, was wir letztendlich haben, ist immer die Frage, bedeutet ja, ich brauche keinen VPN-Tunnel mehr, ich kann einfach drauf zugreifen und für die mobilen Mitarbeiter, die immer unterwegs sind, vom Vertriebsmitarbeiter bis zum Service-Mitarbeiter, der durch die Gegend fährt, der hat die Daten, alle Daten immer im Zugriff und hat sie auch lokal im Zugriff, weil genau wie in Amerika auf dem flachen Land, wenn du irgendwo hast, du natürlich ebenfalls kein Internet. Ja, das ist bei uns noch ein bisschen schlimmer. Da kennt man genügend Ecken. Man fährt 50 Kilometer raus aus Berlin und das geht bei uns hier genauso. Und dann hast du einmal irgendwelche Ecken, wo du keinen Internetempfang hast. Und genau deshalb brauchen wir für diese Leute auch die Synchronisation. Mhm. Für die Leute, die letztendlich sagen, hey, oder eine andere Synchronisation, ne? Ein Finanzbuchhaltungsmensch, der sitzt ja eigentlich immer in der Firma, ja. Auch wenn diese Leute Arbeitsplätze erhalten, die dann zum Beispiel zu Hause sind, dann muss das Zeug wirklich auch in die Cloud, weil dann hast du nicht diese VPN-Tunnel und so weiter, sondern du kannst dich einloggen, du hast einen Zugriff dazu in die Teamsites oder in die Gruppe und hast dann nachher die Daten zur Verfügung.
Das heißt, wir haben es vorhin nur so am Rande erwähnt, klar gibt es auch den OneDrive oder Next Generation Sync Client für iOS und Android-Devices und wahrscheinlich auch für Windows Phone.
Das heißt also, genau da ist es, da sind sie zum Teil so mal ein bisschen weiter. Ich werde in meiner neuen Firma jetzt endlich auch ein neues Apple-Device. Ich habe bisher nur von meinem Sohn ein Apple-Device zum Spielen eigentlich immer gehabt, sprich ein iPhone der älteren Generation, um einfach zu sehen, was wurde da gemacht. Ich bin auch einer, der immer nur ein Windows-Phone hat. Das funktioniert eigentlich glänzend, weil du den Zugriff hast, weil die Leute natürlich da auch mal nachgucken können. Wenn man von der Finanzbuchhaltung redet, sind die Leute immer noch mit Tastatur und richtigen Desktops oder sonstigen Laptops unterwegs. In vielen Firmen wird es gar keine Desktops mehr geben, aber die kommen noch in die Firma und die haben dann natürlich einen schöneren, größeren Bildschirm etc. Und das ist der Unterschied. Das heißt, man arbeitet miteinander. Viel schwieriger gibt's eigentlich, wenn diese Techniken alle implementiert sind, ja, dass wir über Kollaboration reden, dass Prozesse aufgebrochen werden. Sowas ist relativ einfach. Also wenn wir in einer kleinen Firma mit 20 Leuten, da sind noch keine hunderte von Prozesse in Stein gemeißelt, wie bei großen Firmen mit mehr als 10.000 Leuten. Ja, da gibt es so viele Prozesse und da ist es unheimlich schwer, überhaupt diese Ideenmanagement nach vorne zu bringen, die Leute zum Kollaborieren, weil das ist ja nicht eine festgelegte Arbeit. Die muss ich das wirklich so vorstellen, dass es noch sehr viele Mitarbeiter gibt in diesen großen Unternehmen, die ohne IT, ja, ihre Mappe letztendlich, ihren Aktenordner von der Hauspost bekommen, die sie heute bearbeiten oder morgen bearbeiten und dann zur nächsten wieder in die Hauspost geben, ob jetzt mit Rohrpostsystem. Ja, sowas gab es alles irgendwo nach. Feste Prozessschritte, irgendwelche Daten bearbeiten, genehmigen etc., die in Stein gemeißelt sind. Die keine Ideenmanagement. Die junge Generation möchte das heute anders da machen. Die nutzt andere Medien, sie möchte nach vorne gehen. Und deshalb muss man auch zu sagen, hey, ich möchte mit Michael zusammenarbeiten. Lass uns an dem Dokument schrauben. Und das ist das Schöne. Ich habe vorgestern mit dem Raphael Köllner, unserem MVP-Kaffeeklatsch-Kollegen, schnell mal eine Website, beziehungsweise wir haben zu zweit an etwas gearbeitet. Wie es nun mal so ist, er konnte die Domain nicht registrieren. Da sage ich, komm, wir sind im Skype for Business Call, gib mir noch mal einen Bildschirm, ich gebe dir, mach das mal bei mir hier und du kannst dann nachher dann die Steuerung von mir. Habe also meinen Provider genommen und da ging das ganz schnell. Klack, klack, klack. Mhm. gleichzeitig an einem Dokument zu arbeiten, ja, selbst in so einem Blog stellst du dann irgendwo fest, hey, der andere ist gerade drin, du kannst nicht arbeiten. Und das sind genau die Sachen, ich möchte schnell zum Ziel gelangen, ich möchte keine Prozesse, nicht auf den Michael warten und dann sagen, wenn der fertig ist, dann kann ich an dem Excel-Sheet weiterarbeiten. Nein, ich kann es zur gleichen Zeit letztendlich tun. Wir sparen uns da auch eine ganze Menge Dokumente. Und es ist zwar sehr alt und Microsoft bringt es immer wieder, aber so Ideen, die ich früher, wo ich noch für Microsoft letztendlich die CIE-Workshops gemacht habe, na, wo den Leuten gezeigt hast, wie viele Excel-Sheets verschicken sie noch? Sie haben doch einen Vertrieb. Ja, dann muss immer was raus. Die Zahlen, die aktuellen Zahlen müssen eingetragen werden. Er schickt also ein Excel-Sheet an 10 Vertriebsmitarbeiter und es kommen 10 Excel-Sheets zurück und die dann, ja, einer ist ja natürlich immer derjenige, der ein bisschen mehr Arbeit hat, der muss er wieder konsolidieren. Heute machst du ein Excel-Sheet, baust ein bisschen anders da auf, stellst in dein OneDrive oder in eine Teams-Site oder in Teams, wo auch immer du das hinhaben möchtest, eine Dokumentenbibliothek und sagst den Leuten nur noch, hier, lass das bearbeiten. Und wenn die Mitarbeiter dann mittags in ihrer Pause, die Vertriebs- oder Service-Mitarbeiter beim Mittagessen sind, man sieht es oftmals dann auch bei diesen Ketten, den Fastfood-Ketten, ja, wo es immer schönes WLAN gibt, da holen die sich ihre neuesten Sachen, dann können die auch noch in ihrer Pause letztendlich die paar Zahlen dann eintragen. Bedeutet, es ist an einem Excel-Sheet, alle Zahlen sind nachher drin und wenn mehrere das gleichzeitig machen, spielt es überhaupt keine Rolle. Ja, das heißt, der Vertriebsleiter, der vorher die Arbeit hat, das wieder zu konsolidieren, diese Konsolidierungsarbeit fällt weg. Mhm. Und das ist zwar alt, aber das ist die Schwierigkeit, dass diese festen Prozesse in Firmen, ja, dahinderlich sind, weil die Leute haben gar keine Zeit, mal was Neues auszuprobieren, was schneller gehen würde, was nicht diesen Schritt 1, 2, 3, 4, 5 bedeutet oder bis 10, sondern dass ich sagen kann, es gibt nur noch die Schritte 1, 3, 8. Ja, wir sind viel schneller am Ziel, wir können schneller agieren, wir können Zeit reduzieren, wir können uns endlich dem widmen, ja, effektiv unsere Arbeit zu machen, ohne dass irgendetwas liegen bleibt.
Na, und man muss sagen, im Gegensatz zu früher, mittlerweile funktioniert dieses gemeinsame Arbeiten ja auch technisch sauber, sodass du da tatsächlich auch drauf verlassen kannst, wenn man mehrere damit arbeiten, dass dann nicht irgendwie zum Schluss dein Excel-Sheet den Bach runtergeht, sondern mittlerweile funktioniert das, glaube ich, relativ stabil, oder?
Ja, also früher hat man es ja nachher, das geht ja sogar auch on-prem, früher, da hieß es dann nachher Office Web, Office Servers, das waren zusätzliche Servernehmer oder Office Web App hießen die Teile, heute heißt es nur noch Word, Excel und PowerPoint online, du kannst es online machen, das war die erste Version, dann siehst du das im Browser, viele wollen nicht mit dem Browser arbeiten, die wollen lieber mit einem nativen Programm arbeiten, auch das funktioniert, weil da letztendlich der Mechanismus wirkt, den die Office-Pakete mitbringen, die dann auch dafür sorgen, dass nicht alles übertragen wird. Man muss ja immer aufpassen, es sind zwei Protokolle eigentlich im Hintergrund. Das eine Protokoll, also ein Bild, da wirst du nicht was an, wird ein komplettes Bild nachher und das hat halt seine 4 MB und das muss komplett übertragen werden. Ja? Eine Office-Datei, die sieht ganz anders da aus. Wer jemals seine Word-Datei untersucht hat, kann er mal machen, nimmt einfach seine Doc-Datei, ja, oder DOCX, so muss man sagen, und benennt die mal um zu ZIP. Dann könnt ihr mal gucken, ja, das ist eine ZIP-Datei, dann sieht man den Inhalt. Da wird vieles, nicht viel reinschreiben, kein großes Dokument, sondern macht es einfach oder nimmt ein Excel-Sheet, funktioniert genauso, dann sieht man, wie das eigentlich gekapselt ist. Und das bedeutet, dass in einer PowerPoint oder sowas, wenn ich nur ein Bullet Point austausche, nicht der gesamte PowerPoint nochmal übertragen werden muss, sondern nur noch Teile davon. Dafür sorgen die Office-Programme natürlich viel selbst. Ja, natürlich geht es nur mit den neuen Office-Paketen und nicht mit den alten. Solche Fragen kriege ich auch. Dann musst du wirklich nachher dann aufpassen und das mit Office Online zu machen. Aber richtig, es funktioniert. Und es ist nicht die Frage, ja, was immer wieder kommt von bestimmten Leuten. Ja, aber wenn da einer alles löscht. Ja. Und soll er löschen? Was passiert denn? Ja, das passiert sogar in OneDrive Personal. Eine Datei, die ich dort abgelegt hat, hat eine Historie. Ich öffne eine Datei, ich speichere sie. Version 1. Michael öffnet, speichert sie. Version 2. Ja, wenn wir gemeinsam an der Version 3 arbeiten, einer macht was kaputt, haben wir immer noch Michaels Version 2. Es geht nichts verloren. Und wenn man das im Hintergrund weiß, dann kommt die Frage auch gar nicht an. Ja, das kann, die Leute haben das auch immer spielerisch in diesen CIE-Workshops. gemacht, einen gemeinsamen Excel verunstaltet, in Anführungszeichen. Ja. Und dann haben sie wirklich, da kamen dann diese Fragen auf. Das ist einfach der Hintergrund, ja, auch dass du keine Version, diese Versionierung ist bei vielen nicht im Kopf drin. Die ist heute standardmäßig eingeschaltet und der geht in 25 Ebenen auch in deinem OneDrive Personal, nicht bloß in OneDrive for Business. Bedeutet aber, dass du hier einfach jedes Mal, wenn du speicherst, eine neue Version beschreibst. Mhm. Und man da immer wieder zurück kann. Bedeutet, ich muss nicht wie im File Server schreiben, dies ist ein Dokument Draft und Finale am finalsten, also habe ich vier Versionen, sondern ich schreibe genau, wie das Ding wirklich dann am Schluss heißen muss. Ja, und natürlich ist es am Anfang Draft, aber ich muss es nicht extra reinschreiben, weil in einem Dokument die ganzen Versionshistorien nachher drinstecken. Die sieht man nicht. Ja, das ist auch der wesentliche Unterschied. Die nehmen auch wesentlich weniger Platz weg, weil immer nur die Änderungen mit aufgebracht werden. Mhm. Aber sie sind am sicheren Platz gespeichert und sollte mal was schief gehen, dann kann man auf die vorhergehenden Versionen zurück und die wieder zur Hauptversion machen.
Also, OneDrive, ich habe mitbekommen, also ich weiß es ja sowieso, es ist ein spannendes Thema, viel Dynamik drin, es tut sich viel, es wird auch im Herbst jetzt eine ganze Menge Neues kommen, wenn dann endlich mal sozusagen, wie du sagtest, der Synclein kommt, der dann auch diese, wie heißt es nochmal so schön, ich muss mir das tatsächlich mal merken, Files on Demand, ne?
Nein.
Ja, genau. Files on Demand, ich habe schon mitbekommen, Files on Demand bringt. Ja, vielen Dank, lieber Hans, für diese ausführlichen Infos. Ich glaube, jetzt ist mal jeder wieder gebrieft. Zum Abschluss noch zwei kleine Dinge, die dich persönlich betreffen. Zum einen, du bist ja auch mittlerweile mit zwei MVP-Kollegen unter die Podcaster gegangen. Ihr macht den MVP-Kaffeeklatsch.
Wir machen den MVP-Kaffeeklatsch, ja, richtig, mit Torben Blankertz und dem Raphael Köllner, mvpkaffeeklatsch.de, Kaffee mit 2F und 2E. Und es gibt auch jetzt eine englische Version, da sind wir noch nicht ganz dabei mit den Zeiten, weil wir haben gesagt, durch meine Tätigkeit in den USA habe ich gemerkt, eigentlich ist es gar nicht mal so schwer. Es fehlt nur ein bisschen was, was den Kaffeeklatsch ausmacht, das auch Amerikanern eigentlich zu übertragen und zu sagen, hey, möchten wir einen Kaffeeklatsch haben? Mhm. Was ist ein Kaffeeklatsch? Die englische Version heißt dann coffeeparty.com. Da sind dann die englischen Versionen drin. Wir haben also schon ein paar Leute interviewt, wo wir einfach sagen, ja, das ist dann das schön Interessante aus Kanada oder zwei Brasilianer, die den Weg nach Berlin gefunden haben und die sich schon langsam immer mehr integrieren.
Genau, und im Kaffeeklatsch ladet ihr immer andere MVPs ein und sprecht mit denen ja über deren Thema, aber ihr diskutiert auch immer ja die Themen, die euch interessieren, aus schwerpunktmäßig aus dem IT-Bereich.
Schwerpunktmäßig aus dem IT-Bereich, aber es kann natürlich auch mal dann abarten. Im letzten deutschen MVP-Kaffeeklatsch, der da heißt Ratatouille in der Biotonne, da fragt man sich, was soll das? Also wenn man sich das Ding anhört, dann bleibt eigentlich nur noch übrig die Rattenjagd von Torben. Der hat nämlich sein Handy kaputt gemacht während dem Rattenjagen und dabei, das ist mir aufgekommen und der hat mir irgendwie gesagt, ja, jetzt die ganze Familie ist jetzt mit dem Apple-Devices unterwegs und dann sage ich, ja, aber du hast ja deins Hey gemacht, ja, beim Rattenfangen. Und wer sich interessiert, wie das passieren kann und wie diese Story, der muss einfach auf den letzten MVP-Kaffeeklatsch zugreifen.
Genau, und das war mvpkaffeeklatsch.de.
Ja.
Gut, das war dieses. Und das Zweite, du hast es vorhin ja schon kurz angekündigt, du warst ja eine längere Zeit jetzt beim amerikanischen Bit-Titan-Unternehmen. Da hast du ja vor 6 Wochen ungefähr die Segel gestrichen und jetzt hat es dich an die Nordseeküste verschlagen, ne? Oder so, jo, ähnlich, nicht so ganz.
Kann man sagen. Ich bin jetzt
zu die Fischköppe.
Unter dem Leuchtturm. Ja. Nein, also die Idee war, und ich habe ja, wo ich bei Betreiten angefangen habe, im Flugzeug angefangen, auch in meinem Blog die Geschichten eigentlich zu erzählen. So mein erster Arbeitstag, ich sitze hier im Flieger, dann nach 3 Tagen, dann nach 3 Wochen und so immer, dann war es ein bisschen länger, dann nach 9 Monaten. Und ja, dann auch der Schluss, als man mich auf Deutsch gefeuert hat. Das ist nun mal so im amerikanischen Unternehmen. Es haben andere, werden auch gefeuert. Jung, dynamisch, nach oben kommend, ein sehr schnelles Wachstum. Die waren 69, haben sich mit Migration beschäftigt, machen sie jetzt auch noch, aber inzwischen noch wesentlich mehr, was Automation angeht. Inzwischen sind es über 250 Leute, wie ich gehört habe. Am Schluss habe ich da im Marketing gearbeitet und dann habe ich den Artikel geschrieben. Ich habe erst mal ein paar Tage vergehen lassen und habe einen Artikel geschrieben. Ja, jetzt ist das vorbei mit Amerika, aber so auch dann das Bedeutsame, Leute, wenn ihr mich haben wollt, dann könnt ihr mich haben. Und das ist der wesentliche Unterschied. Ich glaube, dass ich eine recht große Reichweite habe, weil es haben sich verschiedene Leute auf unterschiedlichen Kanälen gemeldet. Ich habe mit verschiedenen Leuten geredet. Und dann waren es nur noch drei. Und dann haben letztendlich mit einem ein bisschen intensiver uns unterhalten. Und weil die Frage war, nehme ich ein kleines Unternehmen? Also eins war klar, wenn ich irgendetwas mache, dann möchte ich genau das, was ich die letzten Jahre eigentlich getan habe, mit der Cloud, mit der Community und alles unter einen Hut bringen. Da rede ich auch über Collaboration. Deshalb heißt das Ding nachher auch Cloud Productivity Evangelist, wo man alle diese Funktionalitäten, wie du vorhin schon angesprochen hast, über Teams, über Yammer, über wie rede ich denn morgen miteinander, mit Cloud letztendlich verbringen kann. Das Ganze ein bisschen mit Community, ja. Ich werde auch in Deutschland und auch wieder mal in Berlin irgendwo auftauchen, weil ich da ein bisschen mehr machen kann. Ich werde sehr viel berichten, was die Firma sonst tut. Alles das, was ich gemacht habe im Marketing, kann ich jetzt hier endlich auch anwenden. Und wie gesagt, es war einfach eine schnelle Geschichte, wo man sagt, es ist unglaublich, wie die Reichweite von Social wirkt. Ich glaube, dass ich optimal reinpasse. Der CEO ist selber MVP. Bin mal gespannt, wie lange er das noch machen kann. Nicht von der technischen Expertise, sondern CEO heißt auch ein junges, dynamisches Team zu führen und das erfordert auch sehr viel Zeit. Deshalb habe ich das gemeint. Aber man wird sehen. Ich glaube, ich kann mich da sehr, sehr gut einbringen und hatte mit dem Unternehmen auch mal ganz am Anfang mit Bitheiten was zu tun für eine Migration. Und ich habe halt diese Erfahrung, ich bin da der Älteste, ja, und denen geht es auch, diese Erfahrung an die jüngeren Mitarbeiter zu übertragen. Und ich war einen Tag oben, da waren aber noch nicht alle da und die meisten, ja, ja, ich folge dem Hans. Also das ist sehr, sehr interessant, dass man hier eine Reichweite im Blog und so weiter hat, das ist klar.
Du solltest vielleicht jetzt ganz einfach nochmal sagen, wie dieses Unternehmen überhaupt heißt.
Bright Skies.
Bright Skies, genau. Und macht beschäftigt sich überwiegend mit Cloud-Technologien, richtig?
Ja, die haben 8 Gold-Kompetenzen und wenn ich es richtig gezählt habe und machen fast ausschließlich Cloud, nicht alles, aber wir sind in Azure und Office 365 zu Hause.
Super, Hans, dann wünsche ich dir für den neuen Job natürlich viel Erfolg und weiter so viel engagierte Themen und so viele engagierte Beiträge in der Community. Hansbrender.com ist dein Blog, wo man mehr über OneDrive findet. Vielen Dank für die Zeit, die du genommen hast und ja, ich sag mal, einen schönen Restsommer und wir sehen uns garantiert irgendwo im Herbst wieder.
Jo, das war der SharePoint-Podcast. Das auditive Update für die engagierten SharePoint-Anwender. Feedback und Kommentare bitte auf sharepointpodcast.de.
Auf was? Ach, auf Wiedersehen, ja.